Alter, was ist mit Harry Potter?
Das ist Schwanensee, Mann. Das ist das Intro von Dracula. Hast du den Film nicht angeguckt?
Mir ist es jetzt bloß so nicht aufgefallen. Living creatures from the dawn of time. What havoc will they wreak? I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Just open the door. Look, now's the time to go through that door. Find what lies beyond.
Hallo und herzlich willkommen zu Dinos, Dämonen und Doktoren, dem Monster- und Genre-Film-Podcast, wo sich Vampirella und Captain Kronos, der Vampirjäger, gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und mir endlich wieder zugeschaltet, ganz alleine zu zweit, ist der Philipp.
Ey.
Yay. Es ist schon fast wieder ungewohnt, dass wir jetzt bloß, weißt du, wir zwei und bloß wir zwei alleine.
Ja, das ist so privat, das ist ja. Schön, ist schön, ist schön.
Philipp, wir haben uns was ganz so Schönes für heute vorgenommen, beziehungsweise eigentlich für einen ganzen Monat, denn hier im Juni greifen wir die ersten paar Universal Monster-Horror-Filme an. Und wir haben uns angeguckt Dracula von 1931 mit Bela Lugosi.
Ja, ein sehr schöner Film, ein sehr schöner Film.
Die erste lizenzierte Verfilmung vom Roman, davor hat es zwar Nosferatu gegeben, also den deutschen Film, aber das war ja eigentlich ein Bootleg eigentlich. Den Film, den hätten wir ja fast verloren, weil dann die Bram Stoker-Erben oder so ist das verklagt haben und die wären fast alle Kopien von Nosferatu sind vernichtet worden und sind dann irgendwo in den Archiven und welche überlebt, ansonsten hätten wir den Film heutzutage gar nicht. Aber, so viel zu Nosferatu, es geht um Dracula. Philipp, willst du vielleicht gleich mal einsteigen und uns eine Handlungszusammenfassung geben?
Sehr gerne.
Yeah.
Okay, also, der britische Makler Renfield, geiler Name, begibt sich nach Transsilvanien, um dort mit dem mysteriösen und von den Einheimischen gefürchteten Graf Dracula ein Geschäft abzuwickeln. Der Graf möchte nach London in die brüchigen Gemäuer der Abtei Carfax Abbey ziehen. Nach kurzer Zeit entpuppt sich Dracula, surprise, surprise, als Vampir, der sich an Renfield labt, diesen zu seinem hörigen Handlanger macht und mit seiner Hilfe zu den britischen Inseln segelt. Dort angekommen wird Renfield als fucking bonkers diagnostiziert und in ein Sanatorium direkt neben Carfax Abbey eingewiesen. Dracula mischt sich unterdessen unter die High Society Londons und stellt sich bei seinem neuen Nachbarn, dem Leiter des Sanatoriums, Dr. Seward, vor und lernt auch dessen Tochter Mina und deren Freundin Lucy kennen. Nachdem Lucy dem Vampir zum Opfer fällt und auch Mina verdächtige Symptome aufweist, ruft Seward den berühmten Professor Van Helsing auf den Plan, der Dracula als blutsaugende Nosferatu identifiziert. Als dann Renfield ausbüchst und Dracula die junge Mina entführt, liegt es an Helsing und Minas Verlobten, John Harker, in die Abtei einzubrechen, Mina zu retten und dem gemütlich im Sarg dösenden Dracula zu pfählen.
Ah, ein toller Film. Philipp, was ist dein Lieblingshaustier vom Dracula? Was ist das Gürteltier, das Opossum oder die Biene mit dem Babysarg?
Definitiv die Gürteltiere. Also wir haben den Film vor einem Jahr oder so ja schon mal zusammen angesehen. Oder weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Und ehrlich gesagt, an das Gürteltier habe ich mich da überhaupt nicht mehr erinnert. Und ich war jetzt direkt begeistert, fand ich mega. Also ich hätte liebend gern auch so ein Viech. Die sind echt knuffig. Also Gürteltier all the way.
Okay, ja, ich mache ja eigentlich auch das Opossum. Das ist auch wobei die Biene ist nicht zu unterschätzen, weil wie schon gesagt, sie hat einen kleinen Bienensarg. was in mir so das Bild erweckt von dem Dracula, der so mit einem kleinen Modellbausatz so eine kleine Schublade zusammenbastelt für die kleine Biene.
So mit einer Lupe noch, damit
Ja,
er das
genau.
Millimeter genau dann irgendwie hinkriegt.
Eine Lupe und
Mit
eine
so,
Pinzette.
genau.
Und daneben so ein Revell-Bausatz vielleicht, ne?
Wo er dann die einzelnen Teile aus den blöden Plastikdingern rausdrücken muss und das
Oh.
geht immer nicht gescheit und dann macht man am Ende bloß irgendwas kaputt. Oder dann muss man die Überbleibsel von dem scheiß Plastik wegfeilen. Gott, eine Scheißarbeit.
Zum Film.
Zum Film. Eine Sache mal vorweg, die mir extrem aufgefallen ist, dieses Mal, wie ich mir den Film angesehen habe. Wer auch immer die Musik gemacht hat, also ist ja eigentlich Wahnsinn. Der gesamte Film ist eigentlich von den Szenen angepassten Gesumsel auf Geigen, also auf Streichinstrumenten begleitet. Also die kompletten, ich glaube, 70 Minuten dauert der Film circa, sind eigentlich ein Musikstück. Mehr oder weniger. Also es ist so ziemlich jede Szene hinterlegt mit Geigengesumsel.
Okay, das war dann nicht die Originalversion, sondern der, wie wir jetzt durch Nachgucken herausgefunden haben, die, wo war's, 1998er Version, die dann ein tolles ein Symphonie-Soundtrack darunter gekriegt hat. Die habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht gesehen. Weil meine Version ist die mit dem Original-Soundtrack. Sprich, abgesehen vom Schwanensee am Anfang, eigentlich gar nichts.
War aber auch sehr cool. Ja, und über die Musik wollte ich eigentlich dann auch was anderes und das wäre eigentlich die Grundatmosphäre vom Film gewesen. Aber vielleicht gehen wir mal vorher nochmal auf die Charaktere ein, wie wir es sonst auch machen.
Ja, gerne. Und zwar, ich lege jetzt einfach mal vor, wir haben den Renfield. Gespielt von Dwight Fry, der herrlich crazy ist.
Und eigentlich so ein richtiger Scene-Stealer ist. Also egal wie kurz der dann nur in der Szene drin ist, also der hat eine sehr, also man merkt ja noch die sehr ausdrucksstarken Ursprünge so des Films mit dem Stummfilm
Aus
und so
der
weiter.
Stummfilmzeit, genau,
Genau, wo
ja.
das alles sehr expressionistisch und so weiter. Also fand ich cool. Also den fand ich schon mal super.
Ja, der ist, also, wie schon gesagt, der ist ein Scene-Stealer. Wir haben die Mina, gespielt von der Helen Chandler, so als Opfer Draculas, eine klassische Damsel in Distress, wie wir immer so schön
Genau.
sagen. Es ist dann noch ihr Verlobter, der John Harker, oder Jonathan Harker, wie er, glaube ich, im Roman heißt. Der wird von David Manners gespielt. Der Vater von Mina ist der Doktor, Jack Seward, gespielt von Herbert Bunstner. Und ich sag mal noch, als wichtige Hauptfigur ist der Edward von Sloan als Professor von Helsing zu erwähnen.
Und als mein heimlicher, noch ein kleiner Scene-Stealer, Charles K. Garand als Martin, der
Ja.
einfach herrlich ulkig ist, fand ich super. Also den wollte ich jetzt nur erwähnen haben, weil den
Das
finde ich
ist
einfach
der
knuffig.
Martin ist der im Sanatorium arbeitet, der Pfleger
Genau,
oder
genau.
Hüter oder Schließer vielleicht. Der
Super, super. Also ab
ist
den
sehr
Kopf.
witzig. Was an von Helsing nur kurz zu sprechen zu kommen, der ist sehr stoisch und steif, der Charakter.
Ein sehr der Wissenschaft, obwohl absurder Wissenschaft zugewandter Mann.
Hat einen sehr starken Akzent.
Ja, also also ein Experte des Paranormalen sozusagen. Und also ich war auch finde ich interessant, wie der dann dargestellt ist, vor allem im Gegensatz, wenn man jetzt sieht, wie Van Helsing dann in anderen Adaptionen rüberkommt
Wie zum
und wie
Beispiel
er sich.
Van Helsing mit
Ja,
Hugh Jackman.
natürlich, natürlich. Nee, ich wäre jetzt auf Bram Stoker's Dracula zum Beispiel auch gegangen, wo er von. War das Anthony Hopkins?
Es war Anthony Hopkins, ja.
Genau, wo er dargestellt ist. Also ist einfach ein komplett anderer Take auf die Rolle. Sehr freundlich, sehr stoisch, sehr korrekt. Also Eigentlich so der perfekte Brite, ne?
Obwohl er einen starken deutschen Akzent hat.
Richtig.
Genau, ich glaube, im Roman ist nicht ganz klar, ob er jetzt ein Holländer oder Deutscher ist. Ich glaube, er hat in Amsterdam studiert oder ist eventuell Deutscher. Das weiß man nicht so genau. Aber die Schlüsselfigur ist das Monster.
Bella Lugosi.
Bela Lugosi als Dracula. Mit denen steht und fällt der Film.
Absolut, absolut. Also, wenn man jetzt gesagt hat, dass Renfield ein Scene-Stealer war, das ist halt wirklich mal, in dem Film ist das Monster der Star. Ich habe jetzt auch bloß mal bei Wikipedia eine Sache nachschauen wollen, habe dann zufälligerweise gelesen, dass Bela Lugosi eigentlich nicht die Wahl war, der die Rolle kriegen sollte und dass er dann sogar auf Gehalt verzichtet hat, weil er unbedingt diese Rolle spielen wollte. Und er war auch vorher vom erfolgreichen Theaterstück der Hauptdarsteller, also Dracula. Und also alles dann absolut zu Recht im Endeffekt, dass er diese Rolle dann doch bekommen hat. Weil, also wirklich eine der ikonischsten Performances in dem Bereich, denke ich, überhaupt.
Ja, er ist Dracula. Der
Ja.
Bela Lugosi ist sogar in den Umhang beerdigt worden.
Ja.
Und er hat ja wirklich das Bild von Dracula extrem geprägt. Also wenn ich mal so, um nochmal auf den Roman sprechen zu kommen, da wird ja der Dracula beschrieben so als großer, hagerer Mann mit einem fetten weißen Schnurrbart und komplett graut und komplett bleich und so. Und teilweise recht wild und so. Aber Bela Lugosi ist halt, am Anfang kommt halt einer und ist halt einfach so der mysteriöse Gentleman mit den zurückgegelten Haaren. Und das Bild, das hat einen Vampir geprägt.
Absolut. Was dabei finde ich interessant ist, was er dann manchmal trotzdem rübergebracht hat, als sich relativ zu Beginn Renfield geschnitten hat, wie er dann die Verzerrung vom Gesicht gemacht hat, das war dann trotzdem, hatte schon was Animalisches dann wieder. Also doch dann wieder so ein bisschen mehr Richtung Roman. Also dieses wilde, also da können wir mal wieder dann einen Jekyll Hyde-mäßigen machen. Also außen der Gentleman, aber du hast dann trotzdem auch immer wieder bemerkt in einzelnen Szenen, also dieses ruhige und teilweise auch fast stoische ist nur aufgesetzt. Also wie er dann auch den Spiegel aus der Hand von Van Helsing geschlagen hat, sich dann kurz gesammelt hat und dann ganz kurz gesagt hat, so, das wird jetzt Van Helsing erklären, ich gehe jetzt mal hier raus, ich verwandle mich in den Wolf, werde mich verpissen,
Offscreen.
ich weiß ganz genau, dass ihr wisst, was ich bin, ist mir egal, ich mache euch trotzdem fertig. Also diese ganze Dynamik, also so eine gewisse Arroganz, aber trotzdem auch eine Überlegenheit. Also also finde ich, hat
Eine
die Kap
begründete Arroganz
ja
sozusagen.
ja eine begründete Arroganz, man nennt es auch Selbstbewusstsein,
Oha.
finde ich, ist allein schon durch die Performance rübergekommen. Also ist, finde ich, auch gut gealtert, die Performance an sich.
Ja, es gibt nichts, was mehr einprägsamer ist von dem Film, als die Szenen, in der man so eine Großaufnahme auf Bela Lugosis Gesicht hat, wie er so in die Seele starrt,
Wo
mit so
sie
einer
dann einfach
Beleuchtung auf die
Richtung,
Augen.
genau, also nur auf Höhe der Augen, die Augenpartien noch etwas heller eingedeckt, damit man die aufgerissenen Augen sieht. Also die Shots an sich fand ich schon sehr cool, aber dann einfach der Look von Bela Lugosi ist da, ja, perfekt.
Ich fange jetzt mal gleich mit was an, was eine sehr interessante Background-Info ist, wo wir vielleicht irgendwann später mal auch noch eine separate Folge drum machen können.
Okay.
Weißt du, dass es nicht nur diesen Film Dracula von 1931 gegeben hat, sondern noch eine zweite Produktion?
Das hast du das letzte Mal gesagt. Die spanische Version wurde zeitgleich gedreht. Der Dracula wurde tagsüber gedreht und der spanische wurde nachts gedreht. Ich glaube, der ist dann sogar ein bisschen länger. Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du gesagt, ist der von der Darstellung Draculas sogar noch besser.
Also von der Darstellung Draculas, das ist eigentlich der Knackpunkt. Generell ist der Film, ist die spanische Version ein bisschen ambitionierter, aber das Problem ist einfach, die spanische Version hat kein Bela Lugosi.
Okay.
Anfänglich gesagt, mit dem steht und fällt der Film. Du hast dann den Carlos Villarías, der da den Dracula spielt. Und der bringt einfach nur das Gleiche. Der wirkt ein bisschen verrückter als Dracula. Der hat so ein bisschen wie so der frühe Joker. Würde ich schon fast sagen. Aber generell die spanische Fassung, die habe ich mir nämlich auch noch angeguckt. Die ist tatsächlich eine halbe Stunde länger und die ist gemacht worden. Jetzt muss ich nachgucken, damit ich den Namen auch richtig sage. Vom spanischen Regisseur Enrique Tovar-Avalos oder mexikanisch, ich weiß jetzt nicht. Und Co-Regisseur war der George Melford. So, und die Sache, warum die spanische Version so ambitioniert ist, geht eigentlich auf den George Melford zurück. Denn George Melford wollte eigentlich einen höheren Posten bei Universal haben. Aber dieser höhere Posten, wo er halt angefragt hat beim Universal-Chef Carl Laemmle oder wenn man das ausspricht, ist er noch ihm gegangen, sondern an einen gewissen Carl Laemmle Junior.
Ach nee, hör auf.
Ja, man weiß nicht genau, warum er den Posten bekommen hat, aber Und der war eigentlich auch der viel von den alten Horrorfilmen so gepusht hat, dass sie produziert worden sind. Also ist vielleicht dann nicht schlecht, also aus meiner Sicht schlecht, dass der den Posten gekriegt hat. Oder der George Melford, der mal richtig gepisst worden sei, also richtig gepisst gewesen sei. Und eben zu der Zeit, das war eine frühe Tonfilmzeit, da war so Filme synchronisieren und so, waren überhaupt nicht verbreitet. Und das war so eine kurze Zeitspanne, in der man dann quasi für unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Sprachregionen unterschiedliche Filmfassungen gemacht hat. Und wie du schon richtig gesagt hast, tagsüber hat Regisseur Todd Browning die Bela Lugosi-Variante dreht und dann in der Nacht ist dann die spanische Crew gekommen und die haben dann ihre spanische Version gedreht und der Melford, der muss sich hingehockt haben, muss sich quasi die Dailies, also der muss sich angeguckt haben, was die an diesem Tag gedreht haben, die amerikanische Crew, und muss gesagt haben, okay, wir machen jetzt das bloß besser. Und dann hast du Kranfahrten durch Draculas Schloss zu seinem Dracula hin, weil der Dracula das erste Mal auf die Treppen steht. Und hast, ich sag mal,
Also
sehr
richtig mit dynamischer Kamera und so weiter.
richtig, weil der Todd Browning, der hat das sehr statisch gefilmt.
Ne, also eigentlich hat es zum Teil fast wie ein gefilmtes Theaterstück eben auch gewirkt. Zum einen, weil eben Bela Lugosi, wie gesagt, aus dem Theater kommt. Und ich denke mal, es waren auch noch die Zeiten, wo das einfach abgesehen von den Stummfilmen nicht wirklich sowas sonst. Also die Filmkunst steckte noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, würde ich mal
Ja,
sagen.
ich meine, das Drehbuch für den Film basiert ja nicht auf direkt dem Buch, sondern auf der Theaterfassung von
Ja,
Dracula.
genau. Und also das merkt man im Film durchaus noch an. Also das würde mich dann tatsächlich interessieren. Das wäre ja dann direkt modern gewesen. Also mit bewegten Kameras haben sie ja dann wegen der Shakiness und sonst was damals noch mehr Probleme gehabt. Also
Und weil die Kameras einfach riesengroß waren.
absolut, absolut. Also das intriguing.
Aber ich glaube, das ist was, wo man ja, wo man mal eine separate Folge drüber machen könnten, irgendwann einmal. Aber es ist trotzdem halt interessant, wo da so die Unterschiede sind. Also eine Szene, die mir da auffällt, ist, wenn der Renfield gefragt wird, ob er einen Dracula kennen hat, da hat er ja in der amerikanischen Version reagieren so: Dracula! I never heard this name before! Und irgendwie so. Und im Spanischen ist mir praktisch so, dass es runterspielen. Also, Dracula, na, das habe ich noch nie gehört. So auf eine überzogene Weise, so lächeln, so, na, na. Die haben im gleichen Skript gearbeitet und haben halt dann das teilweise komplett anders
Anders
interpretiert.
interpretiert.
Und du hast halt viele Szenen, die halt einfach dann, ich sag mal, ganz ausgeführt wurden, wie es im Skript waren. Denn, wie schon gesagt, die ist länger. Die Originalversion ist kürzer, weil der Todd Browning hat halt viele Szenen einfach da mal entweder gestrichen oder gekürzt, um halt schneller voranzukommen, beziehungsweise halt, dass der Film ein bisschen flotter ist. Und der hat mehr Wert darauf gelegt, dass eine Atmosphäre überbracht wird. Und er hat gesagt, okay, der Shot, der war cool, das ergibt zwar dann zum Schluss weniger Sinn, aber das ist egal. Und der Melford, der hat dann mehr geschaut, so, okay, ich will, dass das alles hieb- und stichfest ist und halt so wie das Skript, weil du hast eigentlich alles, was du so als Plothole bezeichnen kannst in der Normalversion, ist halt in der spanischen vollständigen Version dann eigentlich erklärt. Oder wenn du zum Beispiel einen Renfield hast, der zum Schluss irgendwie an so eine Pflegerin rankriecht und man sieht ihn dann nicht mehr, du hast zum Beispiel bloß so, oh, was macht er jetzt mit der Pflegerin? Was in der spanischen Version ist dann die Szene komplett, denn da siehst du dann, dass er eigentlich eine Fliege hinterherjagt, die auf der Pflegerin dann drum war.
Okay.
Und das hat er dann an Todd Browning mir so in sein in die Atmosphäre reingepasst.
Stimmt, das wird gar nicht aufgelöst. Aber wegen den Lücken und so weiter, mit den Holes, also das muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte ich jetzt noch als Kritik von dem Dracula hergenommen, dass der so einen gewissen Hänger drin hat. Also der Film ist nicht furchtbar lang, der ist circa 70 Minuten lang, aber ich finde, er schafft es vor allem am Anfang so eine düstere und mystische Atmosphäre aufzubauen. Wobei übrigens die Musik sogar ganz gut geholfen hat in dieser Version, in die ich gesehen habe. Also das war alles sehr atmosphärisch, aber die Szenen, in denen weder Dracula noch Renfield zu sehen sind, nehmen, finde ich, aus dem Film ziemlich viel vom Tempo raus. Und machen das Ganze dann, wo dann auch ein bisschen was erklärt wird und wo das alles aufgebaut wird, damit man zum Finale kommen kann. Das fand ich ein bisschen langatmig. Also zum Finale hin wird es dann wieder ein Stück besser, aber also den besten Teil fand ich eigentlich, waren so die ersten 20 Minuten, die noch in Transsilvanien so gespielt haben und so weiter. Und dann, wie Dracula sich praktisch erstmal in Großbritannien zurechtfindet. Das war, finde ich, so der Teil des Films, der am besten diese Atmosphäre rübergebracht hat und so eine gewisse Schauerstimmung auch rübergebracht haben.
Ja, ich verstehe den Hänger sehr gut, weil du hast danach werden dann eigentlich wieder so neue Hauptfiguren vorgestellt. Wenn du hast am
Genau.
Anfang einen Renfield gehabt und so sein Abenteuer in Transsilvanien, dann hast wobei dann auch der Dracula vorgestellt wurde und dann hast du den ein bisschen gefolgt und dann ist mehr oder weniger ein Cut und dann so, oh, hier sind die neuen Figuren. Du hast hier die Mina und dann Jonathan Harker und so weiter und dann kommt nur der Van Helsing dazu und ja, das bremst halt dann den Film wieder aus, weil du dann wieder die
Genau.
Figuren neu vorstellen musst. Im Roman ist ja eigentlich ja so, da hast du die Renfield-Figur, das ist ja eigentlich der Jonathan Harker, der nach Transsilvanien düst. Und der Renfield, der ist schon im Sanatorium. Also der ist ein bisschen was, in der Theater- und Filmfassung ist er ein bisschen was umeinander gewurschtelt worden und ist halt ein bisschen geändert worden. Stört jetzt mich persönlich nicht ganz so, aber kann ich gut nachvollziehen.
Also, ich will noch mal ganz kurz zu Martin zurückkommen. Ich habe mir da zwei Sätze mal versucht, halbwegs phonetisch aufzuschreiben, wie der das sagt.
Also Martin, der Typ aus
Wärter.
der Wärter im Sanatorium.
Also, als der dann gesagt hat, alright, I'll be your way. Oder was er dann auch noch zu seiner Kollegin gesagt hat, als er dann versucht hat, mit der Schrotflinte jetzt hätte ich fast gesagt, das Zubat runterzuholen, die Fledermaus runterzuholen. They're all crazy. They're all crazy except me and you. Also, den Typ, super. Also, so ein kleiner Comic Relief, bevor das wirklich ein Ding war.
Ja, aber so die ganzen frühen Universal-Filme haben eine ähnliche Figur. Also das zieht sich eigentlich durch. Spaß durch die Hammer-Filme, die haben auch oft so eine Figur. Oder der ist halt wirklich voll und ganz ein Comic-Relief-Charakter. Wenn Tutten
Absolut.
hockt und seine Zeitung und die anderen vorlesen dort, ist er eigentlich auch noch schön integriert als Erzähler dann auch noch. Also er ist schon gut drin. Was ich nur sagen will, was auch so also ein bisschen von der Bühnenfassung mit in den Film eingeht, ist also erst einmal die Gummifledermäuse, die natürlich
Gold.
Gold, ja, also die haben damals, waren damals nicht überzeugend und ich glaube bis zu, ich glaube Fright Night oder sowas in die 80er, hat es eigentlich nie irgendwelche Vampirfilme gegeben mit coolen Fledermäusen, die haben immer schrecklich ausgeschaut. Wenn ihr was wisst, liebe Zuhörer, was geile Vampir-Fledermäuse oder Fledermaus-Effekte da vorgegeben hat, sagt es mir bitte, ich habe bisher noch keinen Film gesehen. Und auch das, dass er sich offscreen in den Wolf verwandelt, dass er dann einfach bloß am Fenster steht und sagt, ein großer Hund, nein, das ist sogar ein Wolf. Und du siehst halt gar nichts, wenn es zumindest ein Stock-Footage spielt von irgendeinem Hund, der über den Garten läuft. War das irgendwie ein Ort, das Ist halt, du merkst da wirklich durch und durch, dass das ein Theaterstück ist.
Ja, genau, so Stock-Footage von irgendeinem kleinen Nuttenhamster, der dann so über den Garten durchdackelt.
Da kommt irgendein Schäferhund, der irgendwo durch den Garten laufen hat. Das hätte man doch filmen können.
Ich entschuldige mich nur ganz kurz für den Ausdruck, aber anders kann man die Viecher nicht nennen. Irgend so ein Chihuahua oder so.
Fußhupen.
Ja.
Weißt
Schuhgröße 33 oder so. So ganz kleiner.
nee, Fußhupen, weil wenn man rauftritt, machen die elf.
Ja, aber du musst immer bei der, wenn du die Schuhgröße ausrechnest, von diesen Fußhupen, die gibt es in unterschiedlichen
Ach
Schuhgrößen,
so.
da musst du immer noch den Kopf wegrechnen, weil er muss noch machen können. Also.
Okay, das ist alles bloß Gag. Ich mag Hunde, ich mag alle Hunde, auch die kleinen. Die sind halt ein bisschen anstrengender, weil die viel kläffner. So viel zu unserem bösen Humor.
Was? Wir haben einen bösen Humor, das sage
Na,
ich dir im Gericht.
wir doch nicht.
Ja, was haben wir denn noch? Das Ende, wenn wir schon mal beim Plot sind, fand ich dann fast ein bisschen antiklimaktisch, in dem Sinne, dass ich von den Credits überrascht war. Ging dann nämlich alles ein bisschen tak, 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 tak. Also, der Van Helsing schnappt sich da den John und so weiter und dann marschieren die in diese Abtei rein, dann machen die da auf, kommen ohne Hindernisse, ohne Probleme
In die
zum
Abtei
Sarg
rein, ja.
Draculas, weil es ist jetzt Tag. Und geht da der Doktor hin, sagt dann noch, hup, hol mir mal einen Stein oder so, damit ich den Pflock jetzt in das Herz reinjagen kann. Das macht er dann.
Offscreen.
Offscreen. Macht's zack. Dann ist Mina da und dann sagst du, Mödel, das passt alles, geh mal haben. Roll Credits. Und, also das fand ich dann, also der Spannungsaufbau, also der Bogen war da, also das geht alles zu Klimax und es war einfach so ein
Blob. Ja, ich muss jetzt wieder mit der spanischen Version anfangen, weil das war eigentlich im Skript. Du hast eigentlich eine Szene, wo der Dracula der Mina ans Leder will, oder sie halt beißen möchte. Und dann sieht man, weil vor so einem vergitterten Fenster dann die Sonne aufgeht und die Lichtstrahlen reinkommen und sich deswegen dann Dracula zurückzieht. Das ist in der spanischen Fassung und da siehst du halt da schon, dass die Mina überlebt. Und der Todd Browning, der wollte halt mehr die Spannung erhalten. Hat jetzt die Mina überlebt oder hat das schon gebissen? Also, es hat alles so sein Für und Wider.
Ja, nee, also das fand ich dann auch noch ein bisschen
Was auch interessant ist, du hast in der, waren wir jetzt schon dabei sein, beim Ende, du hast einen Van Helsing, der so das, was war das, die Kisten, den Kistendeckel zertrümmert, um da so seinen Pflock draus zu machen. In der spanischen Version langt er einfach nach hinten und dort praktisch das gleiche Stück Holz hochheben, weil den Kistendeckel haben sie schon tagsüber zerstört.
jetzt ohne Mist.
Ohne Mist, der nimmt das gleiche
Geil.
Stück Holz, weil halt eben der Deckel den haben sie tagsüber kaputt gemacht.
Und einen zweiten haben sie nicht.
Ja, dafür haben die Spanier den Spiegel komplett zerschlagen. Also das ist dann richtig kaputt gegangen.
Cool.
So viel zu den Hin und Her. Aber was das Ende angeht, stimme ich dir vollkommen zu. Wenn es ist, du hast mir da ein bisschen so mein Flop-Punkt vorweggenommen. Aber ja, ansonsten, ich find den Film so toll. Und vor allem nochmal auf Bela Lugosi zurückzukommen. Das ist der Grund, warum wir heute über diese Version und nicht über die spanische Version reden. Auch wenn ich immer wieder auf die zurückkomme, ist einfach Bela Lugosi. Ohne Bela Lugosi als Dracula hätte, glaube ich, der Film nicht so viel Erfolg gehabt. Und du hättest auch nicht so den ganzen Aufstieg von diesen Horrorfilmen gehabt, weil den seine Performance trägt den Film.
Dann gäbe es auch keinen Dracula von Sir Christopher Lee und sonst wem noch. Wo ja eigentlich dann auch vom Look wieder alles auf den zurückgeht, ne? Also zumindest vom Kostüm und so weiter. Aber egal. Was mir noch aufgefallen ist, das fällt mir jetzt gerade noch ein. Ich habe das letzte Mal, wie ich im Wirtshaus war, einen Typen gesehen, der seinen Kragen nach oben geklappt hat an seinem Hemd. Und mir ist direkt das Messer in der Tasche aufgegangen. Und dann habe ich Dracula rumstolzieren gesehen, auch wieder mit seinem Mantel. Klar, ist ein bisschen was anderes, aber auch mit dem Kragen nach oben. Also Bela Lugosi ist einer der ganz wenigen, die das abziehen kann, ohne wie ein Arschloch rüberzukommen.
Aber willst du damit sagen, dass Dracula, der Leute links und rechts umbringt, kein Arschloch ist?
Nee, aber er
Aber
kommt
bei
nicht so
dem kann
rüber.
man es entschuldigen.
Nee, der kommt nicht einfach nur als Wichser rüber, der kommt cool rüber, ja. Also ansonsten, Leute, die den Kragen nach oben haben, ich weiß, ist ein schlimmes Vorurteil, soll man nicht machen. Aber die Leute habe ich meistens schon abgeschrieben. Da denke ich mir einfach nur so, Alter, was soll das denn? Wer
Es gibt
bist du
manche
denn?
Sachen, die kann man abziehen, da wirkt man badass, wenn man badass ist. Der hochgestellte Kragen bei Dracula, der Fedora bei Indiana Jones. 99% aller Leute, die sonst einen Fedora tragen, schauen halt nicht so cool aus wie Indiana Jones.
Nicht so cool wie Indiana Jones. Dabei belassen es wir einfach mal.
Okay,
Ja.
Philipp, Top und Flop.
Top. Braucht man gar nicht lang um den Brei rumzureden. Ich habe eigentlich überlegt zwischen eigentlich drei Charakteren eigentlich. Zum einen so als geheimen Top, den Wärter, den habe ich schon angesprochen. Zum anderen auch noch, von was ich einfach immer noch begeistert bin, Renfield, also einfach diese ganze Darstellung, aber es. Ganz kurz, Bela Lugosi.
Ja, ich kann dir bloß zustimmen, mein Top-Moment ist, wie sagt man da?
Komprimierter.
Mehr komprimierter, genau. So die Gentleman-Variante von Dracula in der ersten Hälfte des Films und so seine Quotes, die er so bringt, so: Listen to them, children of the night. What music they make. Oder das Ding: The spider spins his web for the unwary fly.
Also wenn ich jetzt auf eine Szene spezifizieren müsste, das kommt mir jetzt in den Kopf, als sich Bela Lugosi wieder sammelt, nachdem er den Spiegel zertrümmert und einfach ganz ruhig sagt: Professor Van Helsing will explain. Also einfach diese komplette Zusammenhang, erst dieses Spezialische, also dieser Ausbruch kurz, es sammeln und dann einfach die ganz gechillte Wiedergabe. Von dieser Line, Mic Drop, ich bin raus hier, wuff, wuff.
Euer Problem.
Also. Deal with it.
Ja, Deal with it. Ui, Quote gibt's nur. Und der ist darum so toll, weil die nicht aus dem Buch stammt und nicht aus dem Theaterstück, sondern und auch nicht im Skript stand, sondern halt einfach nur in dieser Version war und eine der meiner liebsten Dracula-Quotes ist und öfters mal zitiert wird, ist es: I never drink wine. Das ist so geil. Vor allem, das kannst du so oft zitieren. Ja, das ist eine meiner liebsten Dracula-Momente und eine meiner liebsten Zitate aus dem Film.
Aber zu den Flops.
Ja,
Das
kommen wir zu
ist
den
jetzt
Flops.
wieder von meiner Seite ein bisschen gemein, aber es ist einfach so, alle Szenen mit Mina. Also, wenn Mina so der Hauptding ist, das ist einfach. Es ist halt einfach langweilig, wenn du einfach nur das Damsel in Distress hast, die nix macht, nix kann, nix sonst irgendwie macht, außer einfaches Damsel in Distress zu sein. Und viel mehr macht sie halt einfach nicht.
Sie ist auch die, die beschützt werden muss, und das ist eigentlich ihr kompletter Character Arc.
Ja, und das ist halt immer langweilig und ja, finde ich, trägt einfach nichts zur Story bei und deswegen, die ist auch. Wie wir es schon angesprochen haben, für einen schönen Teil dieses Slums, also für den etwas langsamen Mittelteil, dreht sich viel um sie und um die Charakterentwicklung, in Anführungszeichen. Ja, ist so der große Minuspunkt für mich, wie gesagt, der Slump und dass es da nicht so wirklich vorwärts ging und ja.
Ich habe es davor ja schon gesagt, mein Flop-Moment ist so ein bisschen das Ende. Dracula macht irgendwie so die Tür hinter sich zu und legt sich pennen. Man sieht ihn nicht nochmal sterben. Das ist halt, ich sag mal, sowohl im Buch als auch in späteren Filmen viel besser gemacht.
Ist er denn tot? Ist nicht vielleicht Van Helsing einer seiner Untergebenen? Und er sagt einfach nur, dass er tot ist.
Oh, Conspiracy Theory.
Illuminati confirmed.
Das war zum Beispiel eigentlich ein cooler Ansatz für eine Fortsetzung gewesen,
Oh ja.
den sie aber leider nicht aufgegriffen haben.
Watercliffhanger.
Das war tatsächlich echt ein geiler Hook für eine Fortsetzung von dem Dracula, dass der Van Helsing einfach gelungen hat, dass ihn der Dracula davor schon gebissen hat.
Nächste Woche schon was vor? Das drehen wir.
Ja, ich meine, heimst du durch mit so, na, weißt du, so Face-Swap-Apps, die drehen wir einfach in Schwarz-Weiß, dann klatschen wir uns mit einer Face-Swap-App an Bela Lugosi-Affi und
Also
dann geht
du
es.
sagst gerade eben, dass wir ein Deepfake benutzen, um
Ja, genau.
ausnahmsweise mal keinen Porno zu machen, sondern eine Fortsetzung zu Dracula. Finde ich gut. Finde ich gut.
Mein Vorschlag war, dass man Original-Dracula und die spanische Version nehmen und mit Deepfake-Technologie den
Tschüss.
Zusammenspleißen, um den perfekten Dracula-Film zu machen.
Also, wir nehmen einfach Bela Lugosi und stecken ihn in die spanische Version.
Ja, es gibt noch ein paar andere coole Szenen aus der Todd Browning-Version. Er ist nicht
Okay.
an sich besser. Er ist auch, ich sag mal, so ungefähr gleiches Level. Die haben alle beide ihre Vor- und Nachteile. Mein Flop-Moment nochmal kurz. Das ist einfach das Ende. Wenn man zumindest einen Schnitt hätte auf Bela Lugosis Gesicht, wie er so oh! macht und stirbt, war das gleich zehnmal besser gewesen. Oder einfach nur so, der Van Helsing nimmt den Pflock in die Hand, stellt drüber und Schnitt. Und dann kommt er so ins Bild, ja, ich habe mich jetzt umgebracht. Das ist ein Problem gelöst.
Nice. Also,
Fazit.
das bringt uns zum Fazit. Oh. Da bin ich, glaube ich, immer noch am Schwanken. Also, ein Daumen geht mal nach oben. Ich bin noch unschlüssig, was der andere macht, ob er einfach wegbleibt oder nach unten geht. Also, wie gesagt, der Slump hat mich ein bisschen rausgenommen aus dem Film. Bela Lugosi alleine ist eigentlich den Daumen nach oben wert. Und ich glaube, dabei bleibt es auch. Der Film ist ikonisch, der ist prägsam, der macht trotzdem Spaß. Er ist zwischendurch ein bisschen schwierig. Ich hatte aber auch kein Bier dazu, um den Film anzusehen. Das hat vielleicht geholfen. Or a glass of
Never
wine.
drink wine.
Aber ja, ich denke mal, weil ich habe mir den noch alleine angesehen. Also ich bleibe jetzt mal bei einem Daumen nach oben. Der Film hat Charakter, der ist. Hat unheimlich viele ikonische Momente. Er hat Bela Lugosi. Und dabei bleibe ich jetzt mal.
Okay, Philipp, ich halte dagegen, ich mache Doppeldaumen nach oben, zwei Daumen nach oben, unsere Höchstwertung. Einfach weil oh, Bela Lugosi und das ganze schön gothic-mäßige Setting und das Feeling vom Film mich trotz der vielen, vielen Kritik, die ich auch an dem Film äußere, überzeugen dort. Es ist einfach einer meiner, wenn nicht sogar mein Lieblings-Dracula-Film. Er hat so viel anders gemacht wie das Buch, das aber trotzdem funktioniert. Und das finde ich eigentlich wahnsinnig toll und spannend. Und ja, hey, Bela Lugosi als Dracula, das ist perfekt gewesen. Der hat auch später nicht so gute Vampire gespielt wie da, oder? Das war a lightning struck in a bottle, wie es immer so schön heißt.
Jetzt schmeißt du mit den englischen Idioms um sich
Ja, ich kann das
rum.
nämlich auch. Du! Ich schaue mir nämlich lauter Videos und sowas auf YouTube an, die dann
Ach
auch
so.
solche Sachen sagen. Und ich kopiere das einfach.
Pass auf, dass du nicht über einen neuen Copyright-Filter runtergebeischt wirst, ne?
Oh, ich glaube, der wird spätestens dann anschlagen, wenn es meine gesummte Version von Schwanensee hören. Weil sie perfekt war. Okay, Philipp, bevor wir jetzt unsere Bums abarbeiten und sagen, worum es das nächste Mal geht, möchte ich noch kurz eine neue Kategorie vorstellen. Überraschung.
Ich bin überrascht.
Du wirst ihn jetzt nicht hören, aber jetzt kommt ein kleiner Jingle, den ich gemacht habe.
I beg your pardon, I thought you knew what you were talking about.
Mit Peter Cushing Voice-Over, der erzählt, hey, ich dachte, du wüsstest, wovon du redest. Denn, Mann, ich weiß, ihr werdet schwer enttäuscht sein, aber manchmal mache sogar ich Fehler.
Nein.
Ich darf viel und gerne labern und ab und zu erinnere ich mich da an Sachen falsch oder verzeih Blödsinn und das will natürlich korrigiert werden. Und falls euch etwas auffällt, was ich oder Philipp erzählen, das falsch ist, dann schreibt es uns bitte, wir korrigieren uns dann selbst. Und
Das heißt, du hast
zwar,
mich belogen.
ja, ich habe dich angeguckt und habe dir einfach irgendwelche Lügen ins Gesicht geworfen und du hast sie gefressen, weil du so naiv bist.
Mein Herz schmerzt. Mein Herz schmerzt.
Okay, Philipp, pass mal auf. Was ich Blödsinn verzählt habe, das ist in einer unserer Lieblingsfolgen, beziehungsweise eine der am meisten angehörten Folgen, nämlich King Kong gegen Godzilla von 1962, das Schlachtfest der Giganten, die Rückkehr des King Kong. Denn damals habe ich gesagt, die Mihama, die Schauspielerin, die spielt in dem Film die Fumiko, dass die in einem Bond-Film ist. Und ich habe gesagt, das war ein Roger Moore Bond aus den 70ern, das stimmt aber nicht. Das war ein Sean Connery Bond, man lebt nur zweimal, You Only Live Twice von 67. Den habe ich nämlich dann vor ein paar Wochen zufällig im Fernsehen gesehen und bin dann gleich hängen geblieben und war entsetzt darüber.
Ich bin auch entsetzt, dass du mir diese Information, die ich seit ungefähr, wie lange ist her, dass wir das gemacht haben, die
fast
ich
ein vor halbes Jahr.
Die ich, also wenn es vor einem halben Jahr ist, dann habe ich sie vor ungefähr 5 Monaten wieder vergessen, dass du mich bei dieser Information
bedrucken hast. Ja, das ist der Bond mit den tollen Almond-Hubschrauber und in der Sean Connery schön Yellowface macht, was als auch fraglich ist.
Ja, gut.
Er tut wenigstens im Film, verkleidet er sich als Japaner, was er jetzt hat. Ich meine,
da gab es noch die karatekämpfenden Schulmädchen.
Ja. Du hast außerdem, was ich dir dann vorenthalten habe, ist, dass nicht nur die Mihama, die in King Kong vs. Godzilla mitgespielt hat, in dem Bond-Film mitgespielt hat, sondern auch ihre Kollegin Akiko Wakabayashi. Die hat praktisch Mihamas Freundin in King Kong vs. Godzilla gespielt und die spielt eine ebenso große, wenn nicht sogar eine noch größere Rolle im gleichen Bond-Film.
Nee, hör auf.
Doch. Es tut mir leid, Philipp.
Ich versuche dir zu verzeihen.
Vielleicht kannst du mir auch Folgendes verzeihen, was ich auch falsch gesagt habe. Und zwar in unserer Folge zu The Host. Da habe ich nämlich gesagt, dass der Hauptcharakter Song Kang-ho in dem Film Thirst mitgespielt hat. Ein Vampirfilm. Und ich habe fälschlicherweise gesagt, dass der vom gleichen Regisseur, also auch von Bong Joon-ho ist, der auch Parasite und so gemacht hat. Die stimmt allerdings nicht, denn der Film Thirst ist von Park Chang-wook, der bekannt ist, hauptsächlich bekannt ist für den Film Oldboy. Weil ich glaube, ich habe bei Thirst irgendwie bloß was gelesen, von wegen vom bekanntesten Regisseur Südkoreas. Und dann bin ich halt
bekanntesten Regisseur Südkoreas bis zu diesem Zeitpunkt.
Oder so. Also irgendwie so ist in die Richtung, glaube ich. Irgend so eine Quote habe ich mal gelesen und bin dann davon ausgegangen, dass es der ist. Aber es gibt zwei international bekannte südkoreanische Regisseure und ich hoffe, es werden mehr, denn die südkoreanische Filmindustrie ist eigentlich
toll. Am Wachsen und sehr interessant. Also da kommen immer mehr interessante Sachen rüber.
Ich habe schon ein paar Filme ausgesucht. In ferner Zukunft oder irgendwann machen wir mal einen Korea-Themenmonat mit koreanischen Filmen. Da gibt es ein paar tolle, ein paar, die wir auf jeden Fall abarbeiten müssen. Einer sogar aus Nordkorea.
Nee, hör auf.
Ja, aber das ist eine Geschichte für anders mal.
Ist das, ist das dann ein Propaganda-Style oder was?
Du wirst es erfahren.
Opa.
Es ist ein sehr, sehr interessanter Film mit einer sehr interessanten Geschichte dahinter. Aber so viel zu den Sachen, die ich verbockt habe. Ich würde mal sagen, wir können jetzt abschließen. Wir können uns bedanken.
Ja, weil wir schon beim Koreanischen sind, sagen wir an unsere Zuhörer Kansamnida.
Dankeschön von mir, denn ich bin im Koreanischen nicht so ganz mächtig. Wir danken außerdem der Band Silent Youth, die uns den Beat für unsere Show geben. Ihr hört sie immer am Anfang und am Ende. Wenn ihr mehr von uns erfahren wollt und nichts verpassen wollt, dann klickt auf Twitter vorbei. Wir sind unter den Handle @ddd_cast zu finden. Unser Podcast könnt ihr empfangen auf Google Podcast, Apple Podcast, Spotify hört ihr uns wahrscheinlich sowieso, Anchor oder, was mir Anchor sagen tut, andere Plattformen. Oh, ein Drittel unserer Zuhörer hört uns auf anderen Plattformen. Und vergesst nicht, uns weiter zu empfehlen bei euren Freunden, Feinden und Ernstfeinden. Und das nächste Mal machen wir weiter mit Universal Horrorfilmen. Auch wieder das Jahr 1931, und zwar Frankenstein von James Whale mit Boris Karloff.
Yay!
Yay! Außerdem, bevor ich es noch vergesse, wir arbeiten gerade noch an so ein bisschen eine Bonussache. Die werdet ihr irgendwann entweder vor der Frankenstein-Folge oder kurz nach der Frankenstein-Folge zu hören bekommen. Denn da machen wir was, das an Philipp sehr am Herzen lag.
Ja, das ist nämlich mal eine Netflix-Sache. Da ist die erste Staffel vor ja schon längerer Zeit rausgekommen, aber die zweite Staffel jetzt Ende Mai, glaube ich, veröffentlicht worden, und der ganze Spaß schimpft sich Love, Death und Robots. Ist eine Serie an Kurzfilmen, die ich insgesamt doch relativ gelungen finde, und da freue ich mich auch schon drauf.
Ja, da arbeiten wir dran. Das wird es hier bald hören. Das wird dann also als, wir werden das dann, glaube ich, als Bonusfolge titulieren, oder das werdet ihr dann in euren Podcast-Feed noch sehen. Und mit dem können wir euch entlassen. Habt Ehre!
Ehre. Mehr oder weniger. Also es ist so ziemlich jede Szene hinterlegt mit Geigengesumsel.
Jetzt wollte ich mal kurz unterbrechen. Sicher?
Ziemlich.
Ich meine, kann sein, dass da irgendwie ein subtiler Soundtrack drunter ist. Und der ist mir dann, wenn, und nie aufgefallen, wirklich. Also.
The fuck? Der ganze Scheißfilm hatte Geigengesumsel.
Ich bin mir da jetzt echt unsicher.
Schauen wir mal doch mal. Dracula 1931.
Warte mal. Das Dracula 1931 have a Soundtrack. Jetzt machen wir es mal ganz blöd.
Moment, dann lassen wir das einfach mal weg, die Diskussion. Das wäre sonst am Ende nur peinlich.